Wenn man sich so die momentane Weltlage anschaut, dann kann das einem schon ziemlich frustrieren. Es ist nicht nur schlimm, das, was wir sehen, was wir wahrnehmen, was vielleicht noch viel schlimmer ist, dass es für diese vielen Konflikte, Katastrophen und Krisen keine wirkliche Lösung gibt. Und selbst wenn zum Beispiel der Krieg jetzt in dieser Ukraine beendet werden würde, dann würde die nächste Herausforderung auf uns warten. Nehmen wir zum Beispiel mal China. China ist ja in den letzten Jahren zu einer Weltmacht aufgestiegen, die militärisch und auch wirtschaftlich ein riesiges Potenzial hat und momentan immer stärker, so ohne Rücksicht auf Verluste, ihren Einfluss in der Welt geltend machen. Sie wollen die neue Weltmacht werden und das drücken sie auch ganz deutlich aus. Eine militärische oder wirtschaftliche Auseinandersetzung, ein Konflikt oder irgendwas anderes mit China hätte unvorstellbare Folgen weltweit. Da macht sich jetzt der Ukraine-Konflikt und die Folgen wie ein leichtes Erdbeben aus. In dieser Welt, die so chaotisch scheint, dann kann man schon so die Frage aufkommen, Herr Gott, wo bist du denn eigentlich? Interessiert dich das überhaupt, was hier an Leid, an Ungerechtigkeiten und Machtspielchen abläuft? Und wenn wir zu dem, was wir da weltweit wahrnehmen, nochmal das dazunehmen, was wir vielleicht persönlich an Päckchen und Problemen zu tragen haben, dann kann so unser Bild von einem Gott, der die Menschen ja liebt, ziemlich ins Wanken kommen. Und wir können uns fragen, was hat denn dieses Leben jetzt, das wir hier führen, mit dem der Bibel zu tun? Das, was wir gerade gehört haben, ist ja 2500 Jahre her. Aber was hat das mit uns zu tun? Ist das überhaupt aktuell? Oder ist das eine Geschichte, die war mal? Das Spannende ist, dass zwar die Zeit weitergegangen ist, dass wir in einer ganz anderen Zeit leben als damals, aber die Menschen und ihre Probleme und wie sie sie bewältigen, sind genau die gleichen wie heute. Wie nah dieses Leben, das Leben des alttestamentlichen Menschen Daniel mit der Zeit, in der wir leben, vergleichbar ist, das wird, finde ich, wunderbar deutlich in diesem Daniel-Buch. Daniel, der musste erleben, wie sein Land von der Weltmacht Babylon unter Führung von Nebukadnezar im Jahre 598 vor Christus besiegt wurde. Israel hat diesen Krieg verloren und war danach nicht mehr frei. Es war Babylon unterstellt. Politisch, wirtschaftlich, kulturell und religiös musste Israel dem Despoten Nebukadnezar folgen. Und eine Befreiung von diesem Diktator, das war in weiter Ferne. Undenkbar. Dazu kommt, dass Nebukadnezar einen Teil der israelischen Oberschicht nach Babylon deportiert hatte und unter diesen Deportierten haben sich eben Daniel und seine drei Freunde befunden. Können wir nachempfinden, wie sich Daniel und seine Freunde, die gerade mal 12 bis 15 Jahre waren, wie die sich gefühlt haben? Eben noch hatten sie die ganze Welt mit 12 bis 15 Jahren, da denkt man, das Leben fängt an, alles haben wir vor uns, alle Freiheiten, die hatten Geld, die kamen aus gut bürgerlichen hohen Schichten in Israel. Mann, da haben wir alles vor uns. Und dann plötzlich bricht ein Krieg aus, den verliert sein Volk, ihr Volk, und dann werden sie deportiert. Sie verlieren ihre Heimat, ihren Freundes- und Familienkreis, ihre Kultur, alles, was sie gewohnt sind und das, was sie geliebt haben, auf einen Schlag und sie haben es nicht mehr. Sie dürfen nicht mal ihren Glauben praktizieren. Sie leben in einer Diktatur und sie wissen nicht, was die Zukunft bringt. Die ist schwarz. Dass Daniel und seine Freunde Gottes Handeln und an ihnen selbst und auch an ihrem Volk nicht mehr verstehen können, dass sie eventuell fragen, ja Gott, Warum machst du das? Warum lässt du das zu? Ich glaube, das können wir sehr gut nachvollziehen. Und da geht es uns manchmal nicht anders wie Daniel, heute uns wie damals Daniel. Und dann passiert erstmal nichts. Zwei Jahre passiert gar nichts bei denen. Und dann plötzlich, ganz unerwartet, schickt Gott Nebukadnezar einen Traum und der erschüttert ihn zutiefst. Und ich habe mich gefragt, warum kann denn diesen Mann so ein Traum erschüttern? Das war ein brutaler, rücksichtsloser Weltherrscher und den hat doch nicht so schnell umgehauen. Aber diesen Traum, den hat es in sich gehabt. Das hat ihn total zugesetzt. Um das zu verstehen, warum er so reagiert, müssen wir so die gesellschaftliche und die religiöse Gesellschaft verstehen, die damals in Babylon geherrscht hat. In der babylonischen Gesellschaft herrschte die Überzeugung, dass die babylonischen Götter diese Welt regieren, die herrschen mit eiserner Macht, die haben das Sagen in dieser Welt. Und diese Götter benutzen einen besonderen Kanal, wenn sie ihrem Volk was sagen wollen, und das sind Träume. Und wichtig war, dass man als Babylonier verstanden hat, was diese Träume zu bedeuten haben. Denn wenn man das nicht verstanden hat, dann bedeutet es, man nimmt die Götter nicht ernst. Und das konnte schwerwiegende Folgen haben. Und genau dieses Denken hat auch Nebukadnezar. Und deswegen bekommt er, der so furchtlose Krieger, auf einmal Angst. Und ich nehme sogar an, der hat Todesängste gehabt. Der wusste nicht, was dieser Traum bedeutet. Und das hat ihn zugesetzt. Und er hat gedacht, Mann, wenn ich das jetzt nicht weiß, dann bin ich ja diesen Göttern ungehorsam und dann werden die mich strafen. Was bedeutet das für mich? Die Angst, die vor den Göttern damals in Babylon geherrscht hat, die macht deutlich, dass der Glaube, den damals dort geherrscht hat, eben kein freimachender Glaube war. Das war ein Glaube, der war, wie ich finde, brutal. Die Götter, die waren nicht interessiert an den Menschen, die waren nicht liebevoll, barmherzig und gnädig, sondern die waren unberechenbar, brutal, rücksichtslos. Und sie haben gestraft. Dass selbst so ein mächtiger Mann wie dieser Nebukadnezar, der wirklich vor nichts Angst hatte, plötzlich völlig aus der Bahn geworfen wird, das zeigt diese negative Macht dieser Götter, die er ausgesetzt war. Und auch wenn diese Ereignisse 2500 Jahre her sind, wir sagen, na gut, das war damals diese Religion dort in Babylon, naja, und die Götter heute, die man so kennt, und die Religion, die sind ja anders. Das ist immer ein, wird ja gesagt, in verschiedenen Religionen, das ist ein Gott der Liebe, zeigt sich nur an verschiedenen Formen. Aber ich glaube, dass dieses Muster in allen Religionen und bei allen Göttern, die es gibt, ausgenommen des biblischen Gottes, alle gleich sind. Die Menschen haben Angst vor diesem Gott letztendlich. Man weiß nicht, reicht das, was ich für Gott mache oder diesen Göttern? Und das versetzt in Angst. Und die Angst ist so groß, dass wenn man einen Fehler macht, dann kann das ja für meine Ewigkeit eine Auswirkung haben. Und im Grunde ist es ein Kadavergehorsam. Es ist keine Liebesbeziehung, es ist Angst. Und ich war mal in Bali gewesen, im Urlaub, lang her. Und dann habe ich gesehen, dann haben die immer so in Indonesien so wunderschöne, kleine, geflochtene Schilfkörbchen. Und da tut man dann Reis und Lebensmittel rein. Da kommt noch so eine schöne Duftkerze drauf. Und man denkt, oh, wie schön, was machen die? Aber wenn man weiß, das sieht so harmonisch, ne? Aber wenn man weiß, was die machen, warum sie es machen. Sie wollen die Götter milde stimmen, weil sie Angst haben vor denen. Man tut den Kindern hier diese Spitzenzähne abschleifen, weil man Angst hat, das könnten ja Dämonen sein, weil nur die bösen Geister haben diese Spitzenzähne. Das ist im Grunde nichts Entspannendes, das ist eine Angst. Und wenn man sich mit diesen Religionen, die so harmlos und so friedvoll daherkommen haben, auseinandersetzt, dann wird einem bewusst, was der christliche Glaube für ein Unterschied ist. Das Fundament des christlichen Glaubens, unseres Glaubens, ist die totale und uneingeschränkte Liebe Jesus Christus zu jedem von uns. Und das bedeutet Liebe und es bedeutet Freiheit. Johannes bringt das in seinem ersten Brief sehr schön zum Ausdruck, wenn er schreibt: Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Die Liebe Christi vertreibt die Angst. Deswegen ist in unserem christlichen Glauben keine Angst vor Gott mehr da. Nebukadnezar versteht seinen Traum nicht und deswegen hat er Angst vor der Strafe und deswegen holt er dann die Menschen in seiner Gesellschaft, die sich eigentlich auskennen, die Spezialisten sind in Traumdeuten. Und das sind eben so seine geistlichen Berater. Das sind dann so Zeichendeuter, Weisen, Zauberer und Wahrsager. Und damit diese Männer ihm nicht irgend so was Erfundenes erzählen, nachdem er den Traum erzählt hat, er scheint da schon ein bisschen misstrauisch gegenüber ihnen geworden zu sein, sagt er eben nicht, was er geträumt hat. Und er fordert sie auf, sagt, ihr müsst den Traum erkennen und ihr müsst ihn auslegen können. Und wenn ihr das nicht könnt, dann werdet ihr eben sterben. Aber wenn ihr ihn erratet, dann werdet ihr fürstlich entlohnt. Und diese Männer spüren plötzlich, wie nah ihnen der Tod kommt, ihr Tod kommt. Und obwohl sie viele okkulte Praktiken kennen und das auch gemacht haben, immer wieder Erfolge erzielt haben mit ihrem Arbeiten, stoßen sie plötzlich an Grenzen. Sie wissen nicht mehr, was sie machen sollen, sie kommen nicht mehr weiter. Und sie zeigen damit letztendlich ihre geistliche Unfähigkeit, ihre Machtlosigkeit. Und das einzig Wahre, was sie dann noch sagen, ist, es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Und es gibt auch sonst niemand, der es vor dem König sagen könnte, ausgenommen die Götter, die nicht bei den Menschen wohnen. Sie sagen, dass kein Mensch auf dieser Erde eigentlich sowas kann, der kann es nicht wissen. Das wissen nur die Götter. Und die Götter würden es uns ja sagen, wenn die denn unten bei den Menschen, mit den Menschen leben würden. Aber das tun sie doch nicht. Und vielleicht spüren wir auch das Vorrecht, das wir haben durch Jesus Christus. Jesus ist der einzige Gott, der Mensch wurde, um bei uns Menschen zu wohnen, um bei uns zu leben. Und es ist nicht nur, dass Jesus uns begleitet, dass er ansprechbar da ist und so weiter, sondern es geht viel tiefer. Er wohnt nicht neben uns. Er sitzt nicht abends beim Fernsehen neben uns auf der Couch, sondern er wohnt in uns. Durch den Heiligen Geist ist Christus in uns drin. So nah geht's gar nicht mehr wie das. Als Daniel von dieser Todesdrohung vom Nebukadnezar erfährt, da macht er etwas, was mich auch fasziniert. Der Mann denkt nicht nur an sich und seine Freunde, die ja auch auf dieser Todesliste stehen, sondern er macht sich Gedanken über diese ganzen geistlichen Führer dort, die Berater. Er macht sich um diese Menschen Gedanken, die sich möglicherweise vom Teufel oder anderen Mächten bestimmen lassen, die Menschen sind ihm nicht egal. Und das finde ich ist auch eine Frage an uns. Wie sehen wir Menschen, die nichts mit Jesus zu tun haben oder sogar so weit gehen, dass sie tierisch über Jesus ablästern? Wie ist es mit Menschen, die Muslime, die Buddhisten, Hinduisten oder anderen Religionen angehören? Oder wie ist es sogar mit Satanisten? Würden wir uns, wenn sie in Todesgefahr stehen, für ihr Leben einsetzen oder würden wir eher schadenfroh sein, wenn sie irgendwie in Schwierigkeiten, Verfolgung oder sogar dem Tod ausgeliefert werden? Daniel sieht in diesen Menschen Gottes Schöpfung. Es geht nicht darum, dass wir jetzt sagen, wir finden das richtig, was diese Menschen machen. Darum geht es nicht. Wir sollen das, was sie machen, woran sie glauben und was sie praktizieren, nicht unterstützen. Wir sollen das auch deutlich sagen, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Aber wir sollen in diesen Menschen Geschöpfe Gottes sehen, die Gott genauso liebt, die genauso retten will, aber die leider auf einem falschen geistlichen Weg sind. Als Daniel von dem Urteil Nebukadnezar erfährt, macht er zwei Dinge. Zuerst einmal geht er zu Nebukadnezar und bittet einfach um Zeit. Er will den Traum deuten und er will um Zeit. Und der Traum, der König erlaubt ihm das. Er schiebt dieses Todesurteil auf. Und dann macht Daniel etwas weiteres. Er sagt, oder steht dann, und Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten Hanania, Mischael und Asaria mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten wegen dieses Geheimnisses. Da wurde Daniel das Geheimnis durch einen Geist in der Nacht offenbart. Ich finde, diese vier jungen Teenager oder jungen Männer haben etwas ganz Wesentliches verstanden. Sie wissen, wie wichtig das Gebet ist und welche Kraft dahinter steckt. Und ich bin mir sicher, sie werden immer wieder erlebt haben, dass es einen Unterschied macht, ob sie jeder für sich alleine oder ob sie gemeinsam beten. Und obwohl Daniel noch nichts von Jesus wusste, macht er das, was Jesus mal später Matthäus-Evangelium sagt. Er sagt, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Wenn wir jeden Mittwoch dieses Zoom-Gebet haben, dann sind wir nur ein paar Leute. Doch mich fasziniert es immer wieder zu sehen, wenn wir unsere schwachen Gebete dort bringen in einer halben Stunde und wir führen dann Resümee, was haben wir letzte Woche gebetet und was ist passiert, da haut mich das manchmal um, was passiert ist. Es ist faszinierend. Und ich fordere euch, dich mal ganz persönlich aus. Frag dich doch mal, was passieren würde, wenn du nur mit einer weiteren Person dich einmal die Woche triffst, wie am Telefon oder Zoom, ist egal, und du betest nur 5 Minuten dafür, für irgendwas. Bei Daniel erzielt dieses gemeinsame Gebet eine Wirkung. Gott offenbart Daniel, was Nebukadnezar geträumt hat, aber nicht nur das, sondern auch, was das zu bedeuten hat. Und dieses Gebet bewirkt nicht nur, dass viele Menschen vor dem Tod gerettet werden, sondern dass diese Menschen, die mit Gott überhaupt nichts zu tun haben, die anderen Göttern geglaubt haben, die das lächerlich vielleicht finden, plötzlich begreifen, dass da ein mächtiger Gott ist. Und da bricht Evangelium pur durch, wenn man das hört. Gott demonstriert nur nicht seine Größe und seine absolute Überlegenheit über alle anderen Götter, sondern er will auch bewirken, dass Menschen ihn kennen und lieben lernen. Nachdem Daniel den Traum und seine Deutung von Gott erfahren hat, geht er dann zum König und berichtet ihm, was Gott gesagt hat. Und mich beeindruckt, in welcher Haltung Daniel das tut. Guckt mal, wenn ich jetzt diesen Abschnitt lese, wie häufig Daniel sich selbst erwähnt. Da sagt er, das Geheimnis, nachdem der König fragt, vermögen die Weisen, Zauberer, Zeichendeuter und Sternkundigen dem König nicht zu sagen. Aber es ist ein Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Der hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was am Ende des Tages geschehen soll. Kein einziges Mal erwähnt er sich. Er ist überhaupt nicht wichtig. Daniel weiß, dass er niemals in der Lage ist, irgendwas, irgendeinen Traum zu deuten. Und er kann das nur, weil Gott ihm es schenkt, zu wissen, was der Traum ist und was die Deutung ist. Daniel holt sich nicht beim König Lorbeeren ab. Er hätte auch sagen können, ich habe dir den Traum gedeutet. Nein, das will er gar nicht. Sondern er stellt Gott allein in den Mittelpunkt. Ich sage euch ehrlich, ich kenne in meinem Dienst die Versuchung, dass ich mit dem, was ich für Gott mache und was mir gelungen ist, mich selbst groß herauszustellen. Es gab Zeiten, da hatte ich den tiefen Wunsch, ich möchte Heilung und Wunder erleben. Wenn ich bete, soll das passieren. Und heute weiß ich, dass hinter diesem Wunsch, der so unheimlich fromm wirkt, im Grunde eine selbstsüchtige Haltung von mir gesteckt hat. Es ging mir nämlich nicht darum, dass Gott ein Wunder tut, sondern es ging darum, dass ich im Mittelpunkt bin, dass ich Lorbeeren einkassiere. Und da hilft es mir, bei diesen Geschichten zu hören, wie gehen solche Männer um, die tief im Glauben stehen, wie gehen die um, so junge Kerle, die uns sagen können, das ist das Wesen, Gott, Jesus im Mittelpunkt. Und mir ist es heute wichtig, dass ich für mich weiß, alles, was ich tue, es geht nie um mich. Es geht immer um Jesus und alles, was dann passiert, ist niemals mein Verdienst, sondern es ist allein Jesus Christus. Und das ist unheimlich befreiend, weil es nicht an mir hängt oder an jemand von euch, wie etwas wird. Es geht um Jesus Christus und der soll groß gemacht werden. Dass Gott diesen Traum schickt, zeigt uns noch, dass Gott sich niemals aus dieser Weltgeschichte herauszieht, sondern immer noch am Wirken ist. Und gerade in dieser Situation, in der wir jetzt vielleicht stehen, wo wir uns fragen, wir haben Corona hinter uns, dann kam der Ukraine-Krieg, Gaskrise und jetzt kommt diese ganze Sache, wo man sagt, da gibt es den Krieg und da Säbelrasseln und man fragt sich, was läuft dann? Dann hört man von Naturkatastrophen und die Erderwärmung und alles und man fragt sich, wo ist denn Gott? Hat er sich so herausgezogen? Dann ist es wichtig, dass wir wissen, nein, Jesus hat die Herrschaft über diese Erde. Er weiß, was hier läuft. Wir dürfen den Glauben an die Menschheit, an die Menschen verlieren. Das ist gut, wenn wir das verlieren. Das sind alles Menschen. Und die sündigen und die machen Fehler und sie sind unvollkommen. Doch den Glauben an den wahren Gott, an Jesus Christus, sollten wir nie verlieren. Wir sollten sogar gestärkt dadurch hervorgehen. Jesus wird sein Reich weiter ausbauen. Und das wird jetzt sehr schön deutlich in diesem Standbild, das in dem Traum Nebukadnezar sieht und das Daniel dann deutet. Also zu diesem Standbild, wenn ihr da mal überlegt, werdet ihr viele verschiedene Auslegungen bekommen. Ich werde euch jetzt eine Auslegung geben, von der ich überzeugt bin. Ihr dürft gerne anderer Meinung sein. Ich persönlich halte es für am schlüssigsten. Das Standbild ist ja so aufgeteilt in vier Schichten. Und es stellt vier verschiedene Königreiche dar, die nacheinander gewirkt haben. Das erste Reich ist der goldene Kopf, das mit einem goldenen Kopf dargestellt wird. Und das ist das babylonische Reich unter der Führung von Nebukadnezar. Dieses Reich hat nur 87 Jahre gehalten, gewirkt. Und obwohl die ganzen nachfolgenden Reiche, die dann danach gefolgt sind, viel größer, viel länger waren, ist es trotzdem, so sieht es Gott, das größte Reich, das es gegeben hat. Deswegen hat er es mit Gold dargestellt, einer der wertvollsten Metalle. Alle anderen Metalle, Silber, Bronze und Eisen sind dem untergeordnet. Das ist die Hierarchie da drin. Das Reich, das nach Nebukadnezar folgt, und dann mit silberner Brust und zwei silbernen Armen dargestellt wird, ist das Reich der Meder und Perser. Dass das zwei Arme sind, zeigt, dass es zwei Reiche sind. Dass es aber Silber ist und sich dann in der Brust eben zusammenfügt in Silber, bedeutet, diese zwei Reiche, so unterschiedlich sie waren, waren zusammen und haben zusammen gekämpft. Und genau dieses Reich hat damals dann Babylon besiegt im Jahre 539 vor Christus. Und die waren 200 Jahre an der Macht. Das war das zweite Reich. Das dritte Reich, das dann mit so einem kupfernen Bauch und Hüften dargestellt wird, ist das griechische Reich. Alexander der Große eroberte dieses besiegte das Medo-Persische Reich so etwa zwischen 334 bis 330 vor Christus. Und es war ein unheimlich großes Reich gewesen. Damals, die bekannte Welt, die man kannte, war Weltherrschaft. Und das vierte und letzte Reich, was kam, das war dann das Römische Reich. Und das wird dargestellt mit eisernen Beinen und Füßen, mit dem einzigen Unterschied, dass da zwei unterschiedliche Stoffe sind. Einmal aus Ton und einmal aus die Zehen, einmal aus Ton und einmal aus Eisen. Und da gibt's, sagen Leute, ah, das ist ein viertes, fünftes Reich, das da ist. Das ist also das Eisen, das Ding. Nein, das ist es nicht. Daniel sagt am Anfang, es ist ein viertes Reich nur. Er spricht nur von vier Reichen. Das letzte Reich, und das bedeutet, dass es da eben, weil es nicht vermischt ist, zwei verschiedene Reiche irgendwie zusammenkommen, aber es ist ein Reich. Es ist kein gespaltenes Reich. Und am Ende dieses Traums, da fällt plötzlich aus einem Felsbrocken ein Riesenbrocken runter und da zerstört das Standbild. Und das trifft mit solch einer Wucht drauf, dass dieses ganze Standbild zu Staub wird und der Wind bläst dann den Metallstaub durch die Gegend. Und dann beginnt der Stein, so als lebendiger Stein, zu wachsen und er erfüllt die Stelle, die eben vorher dieses Standbild hat. Und es hat Macht. Und das ist das fünfte Reich. Und ich finde es faszinierend, wenn wir überlegen, das, was Daniel sieht, war nur das erste Reich am Werken, also der goldene Kopf. Alle anderen Dinge waren noch nicht da, aber sie sind alle eingetreten. Und das soll uns die Sicherheit geben, dass wir wissen, Gott sitzt im Regiment. Er sieht Dinge voraus, er schickt Dinge. Babylon hat Gott geschickt. Und dann können wir auch wissen, wenn Gott alles im Griff hat, dann hat er diese Welt im Griff, aber er hat auch ganz persönlich unser Leben im Griff. Die Juden, die natürlich Daniel 2 auch kannten und es interpretiert haben, haben in den Stein den kommenden Messias gesehen. Der Messias, der aus dem vierten Reich, also dem römischen Reich, kommt und dann, und das war ihre Vorstellung, das römische Reich besiegen wird. Und dann wird dieser Messias kommen und wird eben die Macht und die Herrschaft ergreifen und wird herrschen. Er wird die Römer rausschmeißen, vernichten, zermalmen, so wie es bei Daniel heißt. Und dann wird das Reich mit Macht und Gewalt entstehen. Dass Jesus wirklich der Stein ist, von dem Daniel 2 berichtet, das bestätigt auch Paulus. Es gibt verschiedene Bibelstellen. Guckt mal, Eckstein und so weiter. Aber ich habe jetzt eine Stelle mal rausgesucht aus dem Epheserbrief. Denn ihr seid ja in den Bau eingefügt, dessen Fundament die Apostel und Propheten bilden. Und der Eckstein im Fundament ist Jesus Christus. Als Jesus genau in die Zeit des Römischen Reiches kam und angefangen hat zu wirken, da haben die Juden gedacht, das ist der Messias. Und er ist es wirklich gewesen. Jesus ist der Messias. Sie hatten recht damit. Doch die Vorstellung, wie er kam, dass er mit Gewalt und mit Macht dort die Römer besiegt, das war nicht so. Aber vielleicht können wir auch verstehen, warum die Jünger ihn immer wieder fragen, ja, wann wirst du denn dein Reich aufbauen? Das haben sie nicht verstanden. Ich dachte, er kommt und dann haut er da richtig mal mit eiserner Faust durch und setzt sich an die Macht. Das hat aber Jesus nicht gemacht. Jesus hat dieses fünfte Reich gegründet und er hat es aufgebaut, aber ganz anders, als es damals die Juden gesehen haben, wie sie es heute noch sehen, sondern Jesus ist gekommen nicht mit Macht und mit Brutalität und Gewalt, sondern er ist gekommen mit Liebe und Kraft. Und wenn wir uns das Gleichnis von dem Senfkorn anschauen, dann wird das deutlich. Es ist das Winzigste, ein winzig kleines Korn, es wird in den Boden gelegt und dann wächst es langsam. Aber dann wird es größer als alles andere. Und das beschreibt Daniel auch. Das ist die Macht, die Jesus seit seinem Kommen jetzt weiterbaut. Wir befinden uns in diesem fünften Reich. Es wird kein Reich mehr danach kommen. Das macht es deutlich auch. Alle Reiche, die nachkommen, selbst das Deutsche Reich war nur ein paar Jahre. Es ist zusammengefallen. Es gibt kein Reich. Das Reich, in das wir jetzt leben, ist das Reich von Jesus Christus, bis er wiederkommt. Und das Schöne ist, das, was man so martialisch klingt, da wird der Fels Christus hat alles zermalmen. Das kann einem Angst machen. Das braucht es aber nicht, weil wir Jesus, wenn wir mit ihm lesen, wird er uns nie zermalmen, sondern er wird uns helfen. Er wird heilen, er wird führen, er wird leiten. Und er ist der Fels, auf den wir unser Leben, auf den wir uns schmeißen können, weil er mit uns ist. Amen. Ich möchte mit euch jetzt ein Gebet beten. Und zwar ist das das Gebet, das Daniel betet, nachdem er von Gott gezeigt bekommen hat, was dieser Traum bedeutet. Und wenn ihr das lest, ich finde das so aktuell, und das können wir beten, heute als die, die zu Christus gehören. Und ich möchte euch bitten, dass ihr aufsteht und dass wir gemeinsam dieses Gebet sprechen. Halt. Ah, da ist es. Danke. Gelobet sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Offenbart, was tief und verborgen ist, er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. Ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter, dass du mir Weisheit und Stärke verliehen und jetzt offenbart hast. Amen.